Drei Tore geschossen, drei Tore kassiert. Es war ein furioser Rückrundenauftakt für den SV Darmstadt 98. Darüber werden wir sprechen. Jetzt gleich in der Heinerstube.
Hat die Schussmöglichkeit, 16 Meter, Ball abgefüllt. Tor, Tor, Tor für Darmstadt!
Gute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Heinerstube, die erste im Jahr 2026 im bewährten Team. Deswegen begrüße ich ganz herzlich den Nick. Hallo Nick.
Hallo zusammen und nochmal frohes Neues kann man, glaube ich, am 18. Januar wünschen. Wir haben uns ja in der Konstellation seitdem nicht mehr gesehen im neuen Jahr. Also Happy New Year.
Und ich begrüße auch ganz herzlich den Jakob heute in einem etwas ungewohnten Ambiente. Hallo Jakob.
Ja, gut, auch von mir und auch in dem Sinne auch frohes Neues, auch ein gesundes und erfolgreiches Jahr an alle. Ja, wie ihr seht, ich bin in einem bisschen ungewohnten Umfeld. Ich bin nämlich mitten im Umzug, deswegen ein bisschen provisorisch aufgestellt, aber ich glaube, sollte noch ganz reichen für heute.
Also der Background ist auf jeden Fall wunderbar. Ja, wir nehmen auf nach dem Spiel des SV Darmstadt 98 gegen den VfL Bochum. Rückrundenauftakt in der Hinrunde haben die Lilien 4-1 gewonnen. Dass es diesmal nicht so klar wird, war für mich eigentlich abzusehen. Es endete dann mit einem 3-3 und es war ein ziemlich wildes Spiel, fand ich, was sich auch an ein paar Namen ganz gut erzählen lässt. Und wenn wir so dieses Spiel erzählen, dann kommen wir nach, glaube ich, 28 Sekunden auf Luca Marceiler. Luca Marceiler hatte die erste große Chance für die Lilien. Nick, wie hast du es erlebt?
Ja, es war ja ein furioser Beginn, muss man sagen, und Vollgas. Also wirklich, ich fand den Auftakt richtig, richtig gut. Und du deutest es an, der arme Kerl, jetzt machen wir so ein bisschen, legen wir mit ihm los. Ich glaube, da gibt es noch ein paar andere Namen, über die wir diskutieren können. Aber der liebe Luca Marceiler, er wäre der südhessische Messi, wenn er denn auch endlich mal wüsste, wo das Tor steht. Es ist zum Mäusemelken. Also ich habe mehrfach den Torschrei auf den Lippen gehabt und ich war ja in Südtirol, als ich das Spiel mir angeschaut habe, und es gab einige irritierte Blicke und die hatten oft den Namen Marceiler, den ich durchs halbe Hotel gebrüllt habe. Also ja, toller Beginn, aber mindestens dreifacher Torschütze hätte heute, wenn man das Eigentor ihm noch zuschreiben würde, Luca Marceiler sein müssen.
Ja, Fun Fact am Rande, Luca Marceiler kommt aus, also sein Vater kommt aus Südtirol. Die Mutter ist Portugiesin, sein Vater kommt aus Südtirol. Also nur so hier ein bisschen Fun Fact. Ja, Jakob, wir haben oft über Luca Marceiler gesprochen. Es ist immer wieder toll, was er für einen Wirbel da vorne macht, was er für eine Geschwindigkeit hat, welche Tricks er hat. Aber ja, zum Mäusemelken, hat Nick gesagt. Der Abschluss, das ist unfassbar, oder?
Ja, also wie ihr wisst, ich bin ja ein großer Luca-Fan. Und ja, wie ihr merkt, ich spreche den Nachnamen schon gar nicht mehr aus. Ich bleibe bei Luca. Ich werde dafür häufig in den Kommentaren kritisiert. Deswegen Neujahrsvorsatz, hier wird abgehackt. ja. Unglücklich. Tut mir mega leid für ihn. Er arbeitet sich die Chancen ja auch, muss man ja auch sagen. Oft auch einfach vom Gegner völlig freigelassen, dadurch, dass wir von der rechten Seite aus eine Flanke reingebracht haben oder eine Halbrohe, die irgendwie durchgerutscht ist. Und dann war es ja zwei, dreimal der Fall, dass dann der Luca im 16er hinten frei zum Ball kommt und ja, fintiert. Und dann denkst du ja, macht er jetzt eine geile Bude endlich und belohnt sich. Und dann passiert es, dass er dann entweder zu zentral schießt oder auch die erste Chance war ja dann eigentlich ein abgefälschter Torschuss, der dann ja auch nicht als Ecke gewertet worden ist, zu unserem Ungunsten. Ja, aber naja, es ist wie es ist. Ne? Zieht sich leider ins neue Jahr noch, aber ich bin guter Dinge, dass sich das auf jeden Fall noch in der Rückrunde, dass er sich mit einem ordentlichen Tor noch belohnen wird.
Luca Marcella hat selber mal vor ein paar Wochen im Interview gesagt, in der Medienrunde, dass das mit dem Turnerschießen ist, so wie mit einer Ketchupflasche. Zuerst kommt nichts, aber wenn es da mal läuft, dann läuft es richtig. Also hoffen wir bei Luca Marcella auf den Ketchupflaschen-Moment, das Ketchupflaschen-Erlebnis. Er hat ja wirklich, das kam es auch an, schon aus euren Statements da, dadurch, er hat ja mehrere Chancen. Das waren drei in der ersten Halbzeit, zwei Schüsse, die sehr, sehr ähnlich waren. Einmal eben am Tor vorbei, Bjarke hat gesagt, wurde noch ein bisschen abgelenkt, auch keine Ecke. Das andere Mal von einem Bochumer noch abgewehrt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und dann hat er ja auch nochmal eine Szene, wo er auch in den Strafraum kam und sich dann völlig leicht hat, ja, wie soll ich sagen, abdrängen lassen. Also im leichten Körperkontakt ist dann zu Boden gegangen, wo du echt denkst, oh Mann, hey, das ist doch kein, das ist nicht Halma, das ist Fußball, das darfst du echt nicht machen. Dann gibt kein Schiedsrichter einen Elfmeter dafür. Ja, also Luca Masala, wir wollen uns nicht zu sehr auf ihn einschießen. Ich habe auch geschrieben, er weiß ja eigentlich, wo das Tor steht. Er hat das bei Viktoria Köln in der letzten Saison, bevor er nach Darmstadt gewechselt ist, ja auch bewiesen. Hat er, glaube ich, 13 Tore geschossen, 9 Assists geliefert. War richtig torgefährlich in der dritten Liga. Aber in der zweiten Liga will das nicht so richtig klappen. Und ich weiß auch nicht die Ausrede, dass er, oder Ausrede, die Erklärung, dass er in Darmstadt auf dem Flügel spielt, während er bei Viktoria Köln mehr zentral gespielt hat, ob das wirklich greift, weil die Chancen vergibt er einfach auch in der Mitte. Da hat das jetzt nicht so viel mit der Position zu tun, aber das lassen wir mal dahingestellt. Luca Masweiler hätte Spieler des Spiels werden können, ist leider nicht geworden. Anderer Spieler, der Spieler des Spiels hätte werden können, war für mich Marco Richter. Der hat in der 7. Minute ziemlich cool, fand ich, das 1:0 vorbereitet. Jakob, wie hast du diese Szene gesehen mit dem Ball von Richter und dem Tor dann?
Ja, mega. Also vorher die Chance, beziehungsweise den Ballgewinn durch Holland und dann Marco Richter, der den dann perfekt, dann wo er weiß, dass er dass sein Mitspieler da steht, perfekt weitergeleitet, nicht lange überlegt, direkt umgesetzt und wie Hornby den dann nimmt und trifft, ist halt natürlich dann auch 1A-Sahne.
Ja, und dann 1:0 dachten wir so, ach, so kann es weitergehen, aber dann ist es nicht so weitergegangen. Und da haben wir einen anderen Namen, der auch schon öfter mal Thema bei uns in der Heinerstube war, Sergio Lopez. Nick, den Ausgleich, da hast du nicht dann Luca Masaila gerufen, sondern Sergio, was machst du da?
Also ich möchte noch ein bisschen wie der Sky-Reporter gesagt hat, den ich übrigens unsäglich fand, um das gleich mal loszuwerden. Er hat ihn ja Francis Hornby getauft. Also mit Namen haben sie es bei Sky häufiger nicht, aber diesen Kommentator fand ich ganz, ganz schrecklich, weil der so dermaßen die VfL-Brille auf hatte. Das war unerträglich. Aber davon abgesehen, ich fand es auch sensationell. Ein bisschen für die Älteren unter uns musste ich mich an Marco van Basten 1988 erinnern. Gut, es war natürlich ein anderer Winkel, wie er den reingezimmert hat gegen damals die UdSSR-Europameisterschaftsfinale in München. Aber das war technisch schon erste Sahne und ich finde, dass Hornby unserem Spiel so unfassbar gut tut. Da werden wir auch noch später drüber reden, was dann in der zweiten Halbzeit passiert ist nach seiner Auswechslung. Aber für mich ist er die Seele unseres Spiels. Er bringt da eine Ruhe rein, er verteilt die Bälle, er koordiniert das Pressing und trifft jetzt auch noch die Bude vorne. Also Hornby nur als kleiner Einschub, für mich einfach der Game Changer in unserem Spiel. Zu Lopez, also nochmal, wir führen 1-0. Ich finde, wir hatten sie im Sack. Die wackelten ohne Ende, die Bochumer. Ich hatte eher das Gefühl, hey, jetzt aufs 2-0 gehen, 3-0 gehen. Die sind ja sowas von unsicher da hinten drin. Und aus dem Nichts, aus einem Kackeinwurf auf Deutsch gesagt, muss man ja sagen, den wir haben an der Strafraumgrenze der Bochumer. Gut, der Pass war natürlich top gespielt. Brauchen wir nicht drüber reden, von dem Bochumern, von dem Hoffmann, schön steil geschickt. Aber es war mit Ansage. Ich hatte so Schiss, weil ich wusste, Lopez ist langsamer als dieser Alpha Rupprecht, der ein geiler Spieler ist, muss man ja sagen, war bei Man City. Also der weiß schon, wie es geht. Warum in Gottes Namen haut er den Ball nicht unter das Tribünendach? Irgendwohin. Also so ein unnötiges, blödes Tor aus dem Nichts. Und auch da haben wir Fransen am Mund. Ich finde, Lopez hat ja auch toll das 2-2 vorbereitet. Der hat in der Offensive unglaubliche Stärken, aber hinten leistet er sich, finde ich, zu viele Fehler. Und auch in der zweiten Halbzeit hat er seine Seite, wie ich finde, nie dicht bekommen. Noch schlimmer wurde es, als dann Papela ihm helfen wollte. Das war ein Katastrophenduo, fand ich da hinten drin. Auf der Seite, Entschuldigung jetzt für die Wortwahl, ich wollte mich ja eigentlich ein bisschen mäßigen zum Jahresbeginn, aber es tut mir so leid, weil ich mag ihn in der Offensive, ich mag seine offensiven Läufe, aber hinten diese Böcke, das ist einfach, und das war so unnötig zu dem Zeitpunkt, ich habe mich einfach grün und gelb geärgert.
Ja, er stand ja auch vor dem Gegenspieler, er darf ja gar nicht in das Laufduell gehen, also er stand ja schon besser und also habe ich auch nicht verstanden. Jakob, wie hast du es gesehen?
Ja, ich stimme dir zu. Ich wollte exakt das wiedergeben, was du gerade gesagt hast, Stefan. Er stand ja schon vom Spieler. Er musste nur seinen Körper vom Gegner beziehungsweise zwischen Gegner und Ball haben. Und er darf da niemals fallen wie eine Fliege und das Gleichgewicht verlieren. Das darf einfach nicht passieren. Und wir erinnern uns, ja, wir schießen uns oft auf Lopez ein. Er hat auch gute Offensivaktionen. Ich meine, er hat das zweite Tor, meine ich, hat er auch eingeleitet von der Flanke von der Seite aus, ne? Aber der ist einfach ein Unsicherheitsfaktor. Wir erinnern uns, wenn ich an das, an letzte Saison denke, gegen Köln, wo er auch so einen Bockball nach hinten gespielt hat, auch dann gegen Tor kassiert, oder in dieser Saison, wo er auch den Ball verloren hatte. Ich weiß nicht mehr, wer der Gegner war. Es war auf jeden Fall am Böllenfalltor, wo Kofeld an der Seite auch mega ausgerastet ist, sag ich mal. Das Spiel haben wir auch noch alle in Erinnerung. Ja, es zieht sich leider durch bei ihm. Es tut mir so ein bisschen leid, aber auch Thema Einwürfe. Also ich würde den Jungen einfach mal ein Training lang von allem rausnehmen und dann soll er mit ein paar Jugendspielern sich da ein bisschen ein paar Stunden Zeit nehmen und dann nur Einwürfe üben. Wie spielt man den Ball am besten auf den Fuß? Lässt man ihn vorher aufdotzen? Spielt man ihn direkt auf die Brusthöhe und sowas? Ne? Das sind so Sachen, das sind so Basics. Und Lopez ist eben ein Außenspieler und als Außenverteidiger bist du eben der Erste, der dann auch hier in die Einwurfsituation als Einwärtsspieler kommst. Da kann halt kein anderer mal übernehmen, weil dann kommt es zum Positionswechsel und ist sehr ungünstig, wenn man allein nur aus diesem Fakt heraus etwas umstellen müsste. Bitte, einfach mal trainieren, üben. Und weil das war nicht nur in den Fällen, wo es dann zum Gegentor geführt hat oder in der Situation, die wir gerade benannt hatten, sondern das hat sich durch das Spiel gezogen, dass Einwürfe einfach ins Nichts gegangen sind und unnötige Situationen auch für den Gegner eingeleitet worden sind.
Ja, also es ist, ich wundere mich immer wieder, weil der Junge wurde bei Real Madrid ausgebildet. Der hat irgendwie mit Carvajal zusammengespielt. Also der hat sich von dem gesagt, der hat sich von ihm viel abgeguckt und alles. Und ja, es ist wirklich, es ist schade. Also wir haben gedacht, er hätte sich stabilisiert. Ich glaube, den Fehler, Jakob, den du gemeint hast, der war gegen KSC, wenn ich mich nicht täusche. Da sah er so auch noch schlecht aus. Ja, und letzte Saison gab es eben dieses Spiel gegen Köln mit dem haarsträubenden Rückpass. Und haarsträubender Rückpass haben wir dann von einem Spieler gesehen, der eigentlich auch Spieler des Spiels hätte werden können, ähnlich wie Luca Masaila. Nein, es war nicht Luca Masaila, sondern Marco Richter. Nick, was hast du da gedacht, als du das gesehen hast?
Also, ich will jetzt nicht mich als Orakel hinstellen, aber die ganze Szene hat sich angedeutet und das war eigentlich nur das Sahnehäubchen mit dem Richter. Das war ein Tiki-Taka, was wir da hinten gemacht haben. Mir ist das Herz in die Hose gerutscht. Da war die Körperspannung nicht da. Das war lässiges Rumgeschnicke wie im Kreis, im Training. Da war eher eigentlich nur das letzte Glied einer Unsicherheitskette, sage ich jetzt mal. Aber der Pass ist natürlich ein Wahnsinn. Mir tut es auch wahnsinnig leid, weil er war ansonsten für mich, wie gesagt, der offensiv mit Hornby zusammen beste Spieler. Und aber ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich finde schon, dass man da jetzt genauer hinschauen sollte, weil ich finde, die Defensivleistung und das Thema Konzentration, das ist mir schon negativ aufgestoßen bei der zweiten Halbzeit gegen Paderborn. Es ist mir im Trainingslager gegen Wien massiv aufgefallen. Da hätte Wien 5, 6 Tore schießen können. Diese Stärke, die uns ausgemacht hat lange Zeit, dieses da hinten brennt nichts an, ist im Moment so ein bisschen verloren gegangen. So eine Gelässigkeit. Und da ist, wie gesagt, Richter jetzt unrühmliches Beispiel, aber bei anderen hätte es auch schon in die Hose gehen können. Maklitzer, die Pässe, alle keine Passschärfe, auch ein schlechtes Stellungsspiel. Also es war wirklich, es waren, und selbst Schuhen, der sonst die Sicherheit in Person ist in dieser Saison, greift einmal vorbei. Das sind alles Sachen, die gab es bei uns lange, lange Zeit nicht. Und mit dem Punkt, um das gleich mal zu sagen, bin ich total happy. Also auch vorher, wenn mir jemand gesagt hat, ein Punkt in Bochum, ich wusste, was auf uns zukommt, hätte ich total fein gefunden. Aber ich sehe halt 3 Gegentore, ich sehe das Wien-Spiel, ich sehe 2 gegen Paderborn, wo auch 4 hätten fallen können. Also wir wackeln da hinten schon bedenklich, muss ich sagen. Und ich war heilfroh, als Vukotić kam. Ich persönlich hätte sogar zur Halbzeit schon reagiert, weil ich, wie gesagt, Maglica einen Unsicherheitsfaktor hinten fand, der sich zwar in der zweiten Halbzeit ein bisschen stabilisiert hat, aber diese Körpersprache, die er hatte, wo wir alle total begeistert haben, diese Form hat er nicht. Die Della ist leider so ein bisschen mitgenommen worden, muss ich sagen.
Ja, ich verstehe auch nicht in der Situation von Marco Richter, warum er nicht einfach Pfeiffer angespielt hat. Also der Pfeiffer hat sich schön abgesetzt, hätte einen langen Ball rausschlagen können aus dieser beengten Situation. Ich weiß nicht, ob er da einfach gedacht hat, er kann, wenn er einen Schuhen anspielt, das ist ein bisschen einfacher, aber es war halt dann die falsche Entscheidung, leider in dem Fall, weil ansonsten bin ich da voll bei euch. Marco Richter hätte zum Hand of the Match sein können. Also wie der sich in den letzten Wochen, Monaten gemacht hat, das ist wirklich eine sehr große Bereicherung. Wir dürfen ja nicht vergessen, dessen Korridor heute in der Offensivabteilung gefehlt hat. Und mittlerweile füllt er das mehr als gut aus. Ich hoffe, wenn Korridor zurückkommt, dass wir da vorne dann auch nochmal ein bisschen mehr Power reinbekommen, weil auch ein Littberg ist leider, abgesehen von diesem einen Tor, was er hätte machen, also das muss er machen, hat er gemacht, ne? Häkchen drunter, aber ansonsten, wenn man jetzt noch die letzten Spiele mit dazu nimmt, dann Littberg leider eigentlich auch sehr, sehr unauffällig, auch probiert Sachen aus, also eins gegen eins Dribbling zu gehen von außen, weiß nicht, das ist nicht seine Stärke, sollte er auch nicht ausprobieren und da hoffe ich mal, dass nächstes Spiel ein bisschen mehr Feuer auch reinkommt, was das angeht.
Ja, ich fand jetzt Littberg gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ich fand, dass er unglaublich viel geackert hat. Er hat das Tor gemacht, war viel unterwegs. Bei Richter, der hat gesagt, nach dem Spiel, er hat den einfach nicht gesehen. Er hat den Hofmann nicht gesehen. Er hat nur den anderen Stürmer gesehen, der da dann eingelaufen ist. Und was mich aber interessieren würde, Nick hat es schon so ein bisschen angedeutet, aber auch du, Jakob, weil das ja auch immer wieder eine Diskussion ist und ein Thema ist, was viele aufbringen. Dieses Nick hat gesagt, Tiki-Taka hinten spielen. Ist das wirklich, ist das so ein Risikofaktor? Ich finde, dass relativ wenig schiefgegangen ist. Heute ist es jetzt schiefgegangen mit Richter, aber das war also eigentlich aus einer Situation, wo er unbedrängt war. Da war jetzt gar kein, also war kaum Gegnerdruck da. Aber ist das wirklich ein Risikofaktor, den wir da haben? Jakob, wie siehst du das? Also dieses Spiel nach hinten. Man kann ja damit auch tatsächlich die Gegner locken und dann kommst du über die erste Linie drüber und dann hast du viel Raum und das ist ja genau das Spiel, was die Lilien besonders gut können, diese Umschaltmomente. Wie siehst du das?
Ja, also ich sehe das ein bisschen anders. Wie gesagt, wenn Richter Pfeiffer angespielt hätte, dann wäre das eine herausragende Situation gewesen, die Lilien gelöst haben. Es ist eben immer ein bisschen Herzinfarkt-Moment, weil du weißt ganz genau, wenn eben dieser eine Ball von dem einen Spieler dann scheiße gespielt wird oder dann in dem Fall jetzt von Marco Richter die falsche Entscheidung getroffen wird, dann bist du halt schnell in der gefährlichen Torchance drin. Allerdings hatten wir auf der Seite genug Spieler, also wir hatten eine überladene Situation mit unseren Spielern, wo wir auch die Passstaffetten dann machen konnten. War in dem Fall eigentlich bis auf das Ende und das war halt das Entscheidende, gut gelöst. Das sehe ich so in dem Moment so, ja.
Nick, du, Tiki, also du hast ja gesagt, Tiki-Taka,
Tiki-Taka ist ja etwas, was grundsätzlich positiv konnotiert ist. Das ist ja von den Spaniern damals eingeführt worden und die können es ja nun wirklich, wie wir wissen. Deswegen passt der Begriff da nicht. Und der war auch nur auf die Situation gemünzt, dass wir.
Lukas ist auch Spanier.
Genau, dass wir spielerisch da hinten rauskommen, das ist das, was wir uns wünschen, weil, machen wir uns nichts vor, zweite Halbzeit Katastrophe. Die Bälle sind Ping-Pong-mäßig wieder zurückgekommen, wie ein Bumerang, nur hoch und weit. Gar nichts ging da in der zweiten Halbzeit nach vorne. Ich bin ein totaler Fan von spielerisch hinten rausspielen, aber man bringt häufig seine eigenen Mitspieler durch fehlende Passschärfe, durch die Tatsache, dass man auf den falschen Fuß den Mitspieler anspielt, auch das macht Schuhen auch ganz gern mal, muss ich sagen, bringt man die in eine Bredouille und nicht jeder heißt Akiyama und kann dann schnell noch irgendwie reagieren. Und das ist ein Spiel mit dem Feuer. Also da wünsche ich mir einfach mehr und das, glaube ich, ist mein Kernvorwurf. Gar nicht das Hinten rausspielen. Ich habe diese Wachheit nicht so gespürt, wie ich sonst gespürt habe. Dieses total präsent, konzentriert. Da habe ich einfach so Faktoren wie Passschärfe, Ungenauigkeit, Stellungsspiel und so diese ein bisschen lässige Körpersprache, die ich da immer wieder gesehen habe. Das ist das, was ich kritisiert habe. Nicht an sich die Idee, spielerisch hin rauszukommen, Umschaltsituationen zu kreieren. Das ist unsere Stärke, das sollten wir weiterhin so machen, aber machen wir uns nichts vor. Irgendeiner muss die Bälle dann auch nach vorne tragen. Akiyama ist einer, der war gestern ein bisschen kalt gestellt, muss man sagen. Aber dann war tote Hose, als Hornby rausging. Und das ist für mich der Einzige, der dann da mit Richter zusammen die Bälle dann auch wirklich weitertragen. Und kaum war er draußen, war es halt vorbei. Das muss man leider Gottes sagen. Und wie gesagt, ich fand, dieser Wechsel in der 60. Minute war nochmal so ein richtiger Break. Und da muss man natürlich dann schon das Verletzungspech auch so ein bisschen ins Feld holen, weil wenn ich sehe, Bochum kann den Paslak einwechseln, kann einen nordirischen Nationalspieler einwechseln mit dem Marshall, der von West Ham United kommt, und hatten also wirklich definitiv da mehr Faktoren auf der Bank. Und der Papela, der arme Kerl, musste auf einer halbrechten Position spielen. Also wir haben viele gute Spiele von Papela gesehen, aber wenn er eins nicht kann, dann ist es diese halbrechte Position in meinen Augen. Und diese Seite, Lopez, Papela war wirklich immer wieder das Einfallstor. Übrigens auch zum 3:3, wo Papela nicht rausrückt, wo Wittek zum 100. Mal nicht gestört wird. Wittek immer mit seinen Flanken aus dem Halbfeld. Irgendwann klingelt es halt mal. Wenn der Druck dann so groß wird, eine Flanke nach der anderen fliegt, dann hält ein Pfeifer mal einen Fuß rein, wird er abgefälscht, Tor. Und das ist so das, was mich so ein bisschen stört, dieses... Wir haben einfach weniger zugelassen noch vor ein paar Wochen. Und wenn man den Florian Kohfeldt nach Abpfiff gesehen hat, wie er wie ein HB-Männchen im Kreis eingeschrien hat, muss man fast sagen, dann glaube ich, und auch wenn man die Statements jetzt gehört hat, dass da auch eine gewisse Unzufriedenheit bei allen da ist. Nicht über den Punkt, müssen wir echt sagen, Dankeschön, nehmen wir mit, passt. Aber so eine kleine Formdelle zieht sich jetzt leider so ein bisschen durch, muss ich sagen. Ich hoffe, dass wir da den Bock jetzt umschmeißen können gegen Nürnberg.
Ja, also Formdelle ist nach 8 Spielen ohne Niederlage, Ligaspielen ohne Niederlage, wird auch, weiß ich nicht. Also da frage ich mich dann, wie hoch legen wir unsere Erwartungen? Das ist natürlich schon jetzt ganz gut. Ich stimme aber zu, dass in den letzten Spielen, also Paderborn, wenn man das Testspiel gegen Wien-Wiesbaden mitnimmt, was jetzt begrenzt aussagekräftig ist, und Bochum, dass natürlich die Abwehrleistung jetzt wirklich nicht besonders überzeugend war, und dass man immer die Spiele auch aufgrund der zweiten Halbzeit, beide Spiele, also sowohl Paderborn und als auch Bochum, als auch wenn man jetzt das Festspiel dazu nimmt, Wien-Wiesbaden, die hätte man verlieren können in der zweiten Halbzeit. Da hatte man schon auch eine Menge Glück. Das war nicht nur Können und Geschick. Also das hat sich auch noch ein bisschen eine Rolle gespielt, aber ja. Florian Kohfeldt hat nach dem Spiel gesagt, ja, wir hätten das Spiel gewinnen können, wir hätten das Spiel verlieren können, insofern ist es ein gerechtes Unentschieden. Ist das was, wo ihr auch mitgehen könnt, dass das okay ist, 3:3 Unentschieden?
Ja, also am Ende dürfen wir uns nicht beschweren und müssen uns über den Punkt freuen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Es ist halt nur so ein bisschen nachtrauernd, sage ich mal, wenn man weiß, wie die Tore halt gefallen sind. Ne? 2 Tore haben wir geschenkt. Ne? Und wenn du, wir haben das in der zweiten Halbzeit das Tor, das erzwungene Eigentor, das haben wir ja aus dem Nichts geschossen. Da sind wir uns ja auch einig. Und wenn dann aber, sage ich mal, Vukotic in der Nachspielzeit noch den Kopfball reinhaut nach dem Eckball, dann springen wir alle aus dem Häuschen und sind überglücklich und können uns echt glücklich schätzen, dass wir gerade so irgendwie 3 Punkte mitgenommen haben. Aber so ist der Fußball, ne? Und ich glaube, was Nick meint mit, sage ich mal, einer gewissen Formtief oder einer Formdelle, glaube ich, empfinde ich als keine Konstanz, die wir leider haben in den letzten Spielen. Wir sind sehr, wir sind wie so eine Welle, so auf und ab. Ne? Also es ist auch so ein richtiges Spiel hinweg über die erste und zweite Halbzeit. Wir haben keine konstante Leistung, ob es jetzt eine schlechte oder eine gute ist. Wir sind in den ersten, wenn man das Spiel heute nimmt, wir waren in den ersten 15 Minuten, wo du denkst, boah, also die haben richtig Bock, ne? Die Winterpause war zu lang, die Spieler wollen jetzt einfach auf Platz Gas geben. Und dachtest, okay, boah, in der ersten Halbzeit, wenn sie so weitermachen, dann könnte das ein 2-3-0 werden. Also die Bochumer waren ja massiv verunsichert. Die sind ja erst durch dieses geschenkte Tor irgendwie wieder reingekommen, wo dann unsere Linien ein bisschen verunsichert gewesen sind danach. Ich würde mir ein bisschen mehr Konstanz wünschen. Man kann jetzt aber auch natürlich sagen, ja, durch die Verletzungen, die wir hatten, die Ausfälle, es sind natürlich auch drei Stammspieler, die wegfallen, ne? Auch als potenzielle Einwechselspieler, wo wir noch vor ein, zwei Monaten gesagt haben, boah, geil, wenn wir da noch von der Bank aus bringen können. Bader, der sich eigentlich in die Startformation zurückgekämpft hat nach dieser langen Verletzung, jetzt auch wieder eine kleinere, längere Verletzung hat, und wir hoffen, dass der Junge auch nicht den Kopf unten lässt und gestärkt auch wieder zurückkommt und am Ende der Saison oder ja, gegen Ende der Saison wieder angreifen kann, wo es dann auch heiß werden kann, weil ich meine, wir machen jetzt nichts vor, wenn wir uns die Tabelle angucken und jetzt auch diesen Spieltag speziell, haben alle da oben gepatzt, Paderborn, Elversberg, beide verloren, Schalke unentschieden gegen Starkes Hannover und Kaiserslautern rückt hinten nach, dadurch, dass sie gewonnen haben. Ja, das wird spannend, auch die mit den nächsten Spielen. Kaiserslautern steht noch vor der Brust. Ja, wird sportlich, aber ich bin guter Dinge. Ich vertraue Florian Kohfeldt und der Mannschaft, solange wir auch nicht keine größeren Verletzungen haben oder plötzlichen Abgänge. Aber wir dürfen nicht vergessen, Wintertransferfenster ist noch offen.
Ja, kommen wir gleich auch nochmal auf mögliche Transfers. Aber ich würde nochmal fragen, auch vielleicht Nick an dich. Also Darmstadt hat die fünftbeste Abwehr der Liga, den zweitbesten Angriff. Sie stehen punktgleich mit dem zweiten auf Platz 3. Muss man trotzdem alarmiert sein in Darmstadt jetzt?
Naja, also wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen, aber wir haben auch schon ein bisschen Glück, haben wir jetzt auch gehabt. Also wir hätten auch Paderborn und heute verlieren können. Also wir haben einfach zu viel zugelassen. Das ist das Einzige, was ich als Kritik jetzt hier äußere. Die Punktebilanz, da können wir uns echt, können wir zufrieden sein. Absolut. Hey, wer sind wir, dass wir mit einem Punkt in Paderborn und in Bochum nicht zufrieden sind? Aber es hätte halt auch alles schwer in die Hose gehen können. Und mit Blick auf die nächsten Gegner, Nürnberg, die sind besser als damals, als wir sie hatten im zweiten Spieltag. Da kommt ein bisschen was auf uns zu. Die haben einen ganz, ganz jungen, tollen Stürmer vorne drin, der zwei Buden heute gemacht hat. Wer bin ich, dass ich denen sage, was sie zu tun haben, oder Florian Kohfeldt sage, wie er die Mannschaft zu coachen hat. Nochmal, wenn man ihn gesehen hat, wenn man seinen Ehrgeiz kennt, wenn man er ist ja immer der normalerweise eigentlich, also bis er mal Kritik in der Öffentlichkeit äußert an einer Leistung, das dauert, und er hat, wenn man ihn kennt, finde ich, relativ schon, er hat einfach mal Kritik geäußert auch, ne? Also, dass ihm da einiges nicht gefallen hat. Und auch aus der Mannschaft kamen kritische Töne. Das spricht doch für unseren Anspruch, den wir haben. Ist doch toll, dass da niemand mit zufrieden ist. Vor einem halben Jahr hätte jeder gesagt, hey, geil, unentschieden in Bochum, Bundesliga-Absteiger. Aber bei uns allen, bei uns dreien und bei den Spielern merkt man, die schnuppern schon da oben. Natürlich ist das Thema auch Aufstieg. Klar, jeder kann die Tabelle lesen. Und da passten heute so ein paar Sachen, wenn man tatsächlich dieses große Ding schaffen will, nicht. Und da müssen sie jetzt die Woche dran arbeiten. Aber man darf ja auch nicht vergessen, die Vorbereitung war alles andere als gut. Das finde ich, das muss man schon auch sagen. Es war ja ein Wunder, dass auch jetzt Hornby wieder spielen konnte mit so wenig Trainingstagen in den Beinen. Das hat ja geknarzt, das hat man jetzt vielleicht muss man der Mannschaft jetzt tatsächlich auch noch ein bisschen diese zwei Wochen, also jetzt hat man ja wieder eine Woche Zeit, knapp eine Woche leider nur, Freitag ist ja schon das Spiel. Im Grunde genommen müssen wir jetzt so ein bisschen was nachholen, glaube ich, was wir normalerweise in der Winterpause gemacht hätten. Und da hat halt heute ein paar Sachen haben da nicht gestimmt. Was mich positiv stimmt, wir sind Mentalitätsmonster nach so einem 2-1 und nach solchen Böcken gäbe es genug Mannschaften, die da zusammenbrechen würden und noch das dritte, vierte hinterherkriegen. Und da muss ich echt sagen, das ist schon der Wahnsinn. Also die stecken nie den Kopf in den Sand und immer weiter, auch in der 19. Minute noch Ecke rausgekämpft. Kopfball, Riesenchance, Vukotic. Also das stimmt mich positiv. Die Mannschaft will, aber sie muss jetzt, glaube ich, so ein bisschen mal wieder die Basics hervorkramen. Und die heißen halt kratzen, beißen, wie es so schön heißt. Und hinten einfach alles weg vom Kasten halten.
Haben Sie heute nicht genug gebissen und gekratzt?
Ich fand die Bochumer waren ein bisschen spritziger so gefühlt. Ja, also man hat das schon gemerkt, dass auch so ein, da war mehr Feuer irgendwie. Also das ist irgendwie, mir fehlt es auch so ein bisschen an dieser, wir sind manchmal ein bisschen zu cool. Also um es einfach mal so platt auszudrücken, auch so in dieser Schlussphase, die letzten 15 Minuten, wenn man die nimmt, ne, wo wir unter Dauerfeuer waren von den Bochumern, da habe ich auch schon gesagt, boah, also wir werden es gleich fangen, also das 3-3. Da fehlt mir so ein bisschen, boah, wir sind gerade in der Druckphase, kann man vielleicht ein bisschen den Gegner mal ein bisschen anstacheln, ne, vielleicht mal ins Wortgefecht kommen, irgendwie mal den Spielfluss einfach mal ein bisschen unterbrechen. Dann ist es halt auch mal ein ekliges, ich lege mich nach dem Zweikampf mal hin, ein bisschen länger und lass mich behandeln. Und ja, das hat mir so ein bisschen, also das wurde auch oft mit uns gemacht, muss man einfach sagen, wo dann auch aus dem Spielfluss rausgekommen sind. Und da wird mir ein bisschen, wird mir also diese Cleverness auch so in diesen Druckphasen, einfach mal sich aus so einer Situation dann auch mal auf diese Weise zu befreien. Ja, Fußballromantiker werden jetzt sagen, so, weil ist Kacke, ne, aber sagen wir mal ehrlich, gehört dazu. Und solange dann nachgespielt wird, ist ja auch alles in Ordnung. Und dann glaube ich, dass da in gewissen Situationen wir einfach ein bisschen, ja, das wird schon gut gehen, so nach dem Motto. Und ja, es ging dann leider nicht gut, dass das 3-3 dann gefallen ist. Und ja, hinten raus können wir echt sagen, Gott sei Dank sind dann nicht noch, ist dann schon eine Bude gefallen auf Bochum.
Ja, und leider hat Vuko den Ball nicht reingeköpft, muss man auch sagen. War auch die dicke Chance, dass man dann auch nach Hause, mit dem Sieg nach Hause gefahren wäre. Ich weiß nicht, ich frage mich auch immer, ich habe da keine perfekte Antwort dafür, aber braucht man nicht genau solche Spiele, dass man solche Spiele eben nicht verliert oder vielleicht nochmal gewinnt, um dann aufzusteigen, wenn man jetzt eben nicht über 90 Minuten den Gegner an die Wand gespielt hat, was man ja eh, was ich komplett vermessen finde in der zweiten Liga, die so eng zusammen ist. Ich habe irgendeinen Kommentar gelesen, ja, ich habe erwartet, dass wir zeigen, wo Bochum zeigen, wo der Hammer hängt oder was. Hey, aber das ist Bundesliga-Absteiger, die haben auch noch einfach mit den Fernsehgeldern, weil die ein paar Jahre Bundesliga gespielt haben, haben die einen ganz anderen Background als die Lilien. Also es ist jetzt nicht irgendwie so, ja, wie soll ich sagen, dass man da erwarten kann, dass die Lilien jetzt denen zeigen, wo der Hammer hängt. Und ich finde, dass sie das eigentlich ganz ordentlich gemacht haben. Und wenn ich an die Aufstiegssaison denke, 2023, 24, da war zum Beispiel dieses Spiel in Nürnberg, was sie ohne eigenen Torschuss 1-0 gewonnen haben. Also das und solche Spiele, ich glaube, solche Spiele brauchst du eigentlich. Vielleicht ist das genau das eben, was dann am Ende den Ausschlag gibt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeine Mannschaft, die diese Liga, die zweite Liga so dominieren wird, dass sie wirklich das souverän durchspielt. Das ist eben kein Bayern München wie in der Bundesliga, die wirklich komplett outstanding sind. Also sowas gibt es in der zweiten Liga, glaube ich, nicht. Selbst Schalke ist ja noch nicht, bei weitem noch nicht enteilt, obwohl die riesige Chance haben. Oder Hertha kommt auch nicht ran. Ne? Also muss man ja einfach auch sehen. Aber Thema Aufstieg, das ist, finde ich, noch was, das war auch diese Woche spannend beim Neujahrsempfang der Lilien in Darmstadt im Staatstheater. Habe ich mit Markus Pfitzner gesprochen und der hat dann auch nochmal gesagt: Hey, natürlich, also weil jetzt auch so viele Leute sagen: Ach, eigentlich spielen wir lieber zweite Liga, hatten wir auch in der Heinerstube beim letzten Mal. Markus Pfitzner hat gesagt: Hey, denk doch nicht, dass wir hier im Hinterzimmer irgendwie da bereden. Nee, wir wollen nicht aufsteigen. Guck dir mal an, wir haben so eine Aufbruchsstimmung. Wir haben einen Florian Kohfeldt, einen Paul Fernie, die so motiviert sind. Es wird doch keiner jetzt sagen, wir wollen nicht aufsteigen, aber natürlich können wir das auch nicht erwarten. Wir wollen aus dem, und das finde ich einen schönen Satz eigentlich, aus unseren Möglichkeiten das Bestmögliche herauszuholen, was immer das ist. Das ist jetzt nicht irgendwie so keine Kampfansage oder sowas, aber ich finde, das klingt ganz vernünftig. Wie seht ihr das?
Ja, also ich ärgere mich ja jedes Mal wieder, wenn ich die Rückrundenvorschau bei der Bild-Zeitung lese oder beim Kicker oder sonst wo. Also uns nimmt ja keiner für voll. Das muss man ja sagen. Also da war keiner dabei, der gesagt hat, Darmstadt, die werden das Zünglein an der Waage, die werden das packen. Also die beste Platzierung, glaube ich, die man uns zutraut, ist Platz 5. Und sowas würde mich ja tierisch noch zusätzlich anstacheln. Also ich weiß nicht, was wir Darmstädter verbrochen haben, dass uns irgendwie keiner so richtig für voll nimmt. Aber vielleicht ist es ja auch unsere Chance. Also nochmal, das ist Journalie. Ich glaube schon, dass wir höchsten Respekt genießen bei in der Liga und bei allen Trainern. Absolut, gegen uns spielt keiner gern, aber also so Journalie und Wahrnehmung, und das kann ich aus meinem eigenen Umfeld auch teilen. Also irgendwie, ich weiß nicht, als wären wir so Lappedürtel, wie man in Darmstadt sagt. Also irgendwie nimmt uns da keiner für richtig, für voll, und allein deswegen will ich es denen allen zeigen, ehrlich gesagt. Und ich will da hoch, ich will direkt aufsteigen, ich will nicht Relegation, wobei ich sogar glaube, dass dieses Jahr Relegation einen machbaren Gegner mit sich bringen wird, machbar in Anführungszeichen. Aber ich will da hoch, und ich glaube, dass Elversberg sehr wohl drunter leidet, jetzt ohne den besten Torschützen zu sein. Das wäre ein Wunder, wenn die das jetzt so wegstecken. Ja, wenn Schalke jetzt noch Edin Dzeko holt, was man so hört, dann Respekt. Der weiß natürlich, wo das Tor steht. Für mich fast Wettbewerbsverzerrung war, was Hannover in dieser Wintertransferphase gemacht hat. Das ist ja Wahnsinn, wie die nochmal zugeschlagen haben. Die gehen aufs Ganze. Deswegen habe ich mich diebisch gefreut heute, dass sie verloren haben, gleich mal in Lautern. Weil so Hannover und Hertha, die habe ich immer so auf dem Zettel. So. Ich traue Schalke nicht über den Weg. Ich glaube, dass die noch ins Wackeln kommen. Die haben absolut überperformt und sau viel Glück gehabt. Die hätten so viele Spiele eigentlich verlieren müssen und haben da noch einen Punkt geholt oder gewonnen. Den traue ich noch nicht über den Weg, und ich habe immer noch so ein bisschen Hertha im Kreuz und Hannover allein. Ich meine, Hannover mit dem Kader, die müssen eigentlich aufsteigen. Was die da geholt haben, den Saad, das ist Wahnsinn. Solche Möglichkeiten haben wir nicht. Allerdings weiß ich, wir werden einen IV holen. Das scheint wohl sicher zu sein, was ich so höre. Ich persönlich würde mir jetzt nach dem heutigen Spiel, nicht erst seit dem heutigen Spiel, aufgrund der Verletzung von Matze Bader noch einen Rechtsverteidiger wünschen. Wenn der Dukatenesel so richtig geschissen hat, dann gerne auch noch jemanden für die Offensive, einen geklonten Masaila mit Torgefahr, also einer, den man dann bringen kann, der dann tatsächlich auch nochmal so ein Spiel in eine andere Richtung bringen kann. Das wäre so meine kleine Wunschliste. Weihnachten ist vorbei, ich weiß, aber jetzt haben wir noch 12 Tage, vielleicht geht ja was. Einfach ein bisschen ins Risiko gehen. Wir haben jetzt eine Chance, wir können da oben, und ich weiß, Kaderzufriedenheit ist auch mal so ein Thema, und das muss auch beachtet werden, dass da die Kabine nicht durcheinander gerät. Aber gegen Qualität wird sich keine Mannschaft der Welt wehren. Und deswegen hoffe ich, dass wir da noch mindestens 2 Neuzugänge begrüßen können.
Ja, gut, wie siehst du das Aufstiegsrennen? Die Lilien möglicherweise als der unterschätzte Außenseiter, der dann an allen vorbeizieht? Oder sind die Lilien vielleicht gar kein Außenseiter? Platz 3 ist ja eigentlich keine schlechte Position fürs Aufstiegsrennen.
Also es war ja schon im Sommer so, bevor die Saison losging, habe ich schon auf diversen Plattformen auf YouTube oder die bekannten Influencer oder hier Elf-Freunde und sowas, die dann auch dann, sage ich mal, schon mal eine Saisonprognose abgeben mit Tabellenplatzierungen etc. Keiner hatte Darmstadt irgendwo in den Top 8 platziert oder sonst irgendwie. Und das spricht aber für uns, dass wir eben einen Großteil der Mannschaft auch gehalten haben von letzter Saison und uns punktuell zerstärkt haben. Wir sind ein Aufstiegsaspirant, das können wir selbstbewusst nach 18 Spieltagen sagen. Jeder, der was anderes sagt, der traut sich nicht, das auszusprechen, was Fakt ist. Was aber noch Fakt ist, ist die Tatsache, dass was ich auch mal gerne mache, ist in der Kicker-App mal so ein bisschen Historie, ne, wenn man dann auch die Tabellen von den letzten Saisons anguckt mit demselben Spieltag, dann vergleicht, das mache ich sehr gerne, dann sieht man, dass das dieses Jahr schon ein bisschen was anderes ist. Also auch so die ersten 5 Platzierungen setzen sich schon so ein bisschen ab von den restlichen Platzierungen. Also es war eigentlich schon jedes Jahr in den vergangenen Jahren so, dass eigentlich Platz 8 bis in den letzten 1-2 Spieltagen theoretisch noch jeder mindestens auf einer Relegation Platz hätte kommen können. Und dieses Jahr teilt sich schon so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Nichtsdestotrotz, dass halt jetzt, sage ich mal, die ersten 3-4 Platzierungen gepatzt haben etwas. Ja, bleibt spannend. Auch als objektiver Betrachter würde ich mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass Darmstadt da noch irgendwie runterfallen wird. Dafür können wir, beziehungsweise wissen wir, was wir können. Und wenn keine großartigen Verletzungen kommen, das ist ja immer so die große Sache bei uns und das nicht ins Ungleichgewicht bringt, bin ich eigentlich der festen Überzeugung, dass wir da oben mitspielen werden. Aber worauf ich keinen Bock habe, ist, dass wir. Deswegen müssen wir eigentlich so Unschiedenspiele eigentlich auch immer zielen. Ich bin ja echt kein Freund von diesem einen Punkt. Muss man eigentlich immer alles auf eine Karte setzen, weil letztendlich geht es um die ersten drei Plätze. Sagen wir mal ehrlich, eigentlich wollen wir, wenn dann überhaupt, in die ersten zwei, weil wer hat schon Bock auf Relegation, dann noch zwei Spiele zittern. Ich habe aber keinen Bock, da irgendwie noch auf den vierten Platz zu rutschen, weil die Tordifferenz dann mit Paderborn oder je nachdem, wer daran nachrückt, oder wegen ein, zwei Punkten dann nicht stimmt und wieder auf den vierten Platz rutschen mit einem Punkt Unterschied. Das wäre mega, mega unglücklich. Dann bin ich lieber auf weit abgeschlagen auf Platz 8, 9 und habe mit der Saison abgeschlossen. Aber so hoffe ich mal, dass wir gute Punkte machen und auch gut Feld auf die Konkurrenz. Und dass wir eben dann um die ersten zwei Plätze spielen. Und ich bin guter Dinge, weil warum sollen wir dann sonst von Spieltag zu Spieltag auf den Sieg hoffen? Weil wenn wir jedes Spiel, wenn wir auf Siege hoffen und jedes Spiel auch zielen, dann geht es halt auch nur um den Aufstieg. So ist das halt.
Ja, und ich finde, dass die entspannte Situation in Darmstadt ist, Darmstadt muss nicht aufsteigen. Natürlich wünscht sich jeder, der mit dem SV Darmstadt 98 jetzt irgendwie die Daumen hält, dass es klappt. Aber hey, das ist was anderes, als wenn Schalke jetzt als Herbstmeister nicht aufsteigt. Da brennt der Baum, da ist der Trainer weg. Hertha, die vor der Saison gesagt haben, sie wollen aufsteigen. Wenn die nicht aufsteigen mit dem Etat, mit diesem Kader, da brennt der Baum. Hannover, Nick hat es gesagt, was die nachgelegt haben. Kaiserslautern, wo der, ich sag's jetzt mal, zugespitzt der Größenwahn regiert und die sich eigentlich schon jetzt wieder als Aufsteiger der deutsche Meister wird dann im nächsten Atemzug sehen. Also die davon träumen, das ist in Darmstadt nicht so. Wenn Darmstadt Ende Vierter oder Fünfter wird, dann wird das Bölle auch nicht abgerissen. Aber natürlich kann man da träumen. Aber der Leistungsdruck, der Erwartungsdruck ist in Darmstadt, finde ich, wesentlich niedriger und die Situation ist wesentlich entspannter und die Leute werden auch, sollte es nicht klappen, werden sie nicht jetzt irgendwie das Stadion einreißen. Und das ist eigentlich eine, wie soll ich sagen, eine sehr gute Ausgangsposition. Und ja, über den Aufstieg haben wir auch schon gesprochen, über einen möglichen Aufstieg. Natürlich wünscht sich keiner. Dass es dann wieder so wird wie 2023, 2024, wo man kampflos wieder abgestiegen ist. Aber ich glaube, schätzt das neue Präsidium auch nicht so ein, dass sie nochmal die gleichen Fehler machen würden. Das wäre grob fahrlässig. Und aber da schätze ich auch jetzt den Markus Pitzner, aber auch die anderen, also einen Paul Förde und einen Florian Kohfeldt, nicht so ein, dass sie das nochmal so angehen würden. Nick, du hast gesagt, Neuzugänge. Ja, Innenverteidiger ist das. Ziemlich sicher, hat Paul Förni auch schon mehrfach gesagt, war auch schon letzte Saison so, dass Florian Kohfeldt drei Innenverteidiger zu wenig waren in der Winterpause. Deswegen hat man Dreskovic geholt, das hat nicht geklappt. Wenn man jetzt nachlegen wird, dann wird das vermutlich auch eher so ein Spieler vom Niveau eines Dreskovic sein, zumindest von dem Standing. Das heißt nicht, dass er keine Chance hat, aber in erster Linie geht es darum, für Ausfälle, also es gibt einfach drei Innenverteidiger mit Pfeiffer, Maglica und Vukotic. Und wenn da einer verletzt und einer gesperrt ist, dann wird es schon sehr, sehr dünn, das sowas auffangen zu können. Und dann wäre natürlich klar, Rechtsverteidigerposition, haben wir jetzt auch gesagt. Matze Bader wird wahrscheinlich nicht die gesamte Rückrunde ausfallen, aber wie weit, der ist ja auch noch nicht wieder bei 100% gewesen, schon vor der Verletzung. Insofern vielleicht die Ideallösung, ein Abwehrspieler, der Innenverteidiger und Rechtsverteidiger spielen kann. Das wäre die eierlegende Wollmilchsau, aber nicht ganz so abgedreht wie jetzt irgendwelche anderen Positionen, die Spieler ineinander vereinen müssen. Also sowas ist ja durchaus vorstellbar. Nick, ein oder zwei neue?
Ja, ich meine, die Idee ist mir auch schon gekommen mit dem IV, der auch Rechtsverteidiger spielen kann. Elias Decker, weiß ich, ist ein Begriff, der diskutiert wurde, ein Name, der diskutiert wird, das weiß ich, vom FC Ingolstadt. Der ist da sehr unzufrieden U19-Nationalspieler, junger Bursche, stellt keine Ansprüche. Klar kann man sagen, kommt FC Ingolstadt, kommt im Moment nicht von der Bank, weil er mit der Trainerin sich zerstritten hat. Das wäre so eine No Risk, oder wie ist die Formulierung von Paul, seine Lieblingsformulierung. Das wäre sicherlich so eine, aber machen wir uns nichts vor. Wir brauchen schon vielleicht noch schon jemanden, der auch zumindest im offensiven Bereich, finde ich, einen Unterschied machen kann, wenn man tatsächlich, weil ich habe nochmal die Sorge, wenn da jetzt einer ich sag mal, von Korridor, Richter, Hornby und Littberg, wenn da einer ausfällt, das schwächt uns schon enorm, und nichts gegen Fokaba und wie sie alle heißen. Da ist ein echter Break, ein richtiger Break und ein größerer Break, habe ich das Gefühl, als bei den anderen Aufstiegskandidaten. Und wenn wir da nochmal so einen Glücksgriff à la Richter, den man vielleicht auch leiht, mit einer Kaufoption finden würde, würde ich echt mit Kusshand den nehmen. Und wir wissen ja auch alle nicht, Stefan, ich weiß nicht, was du so hörst, wie das jetzt mit diesem vermaledeiten Hüftproblem bei Korridor weitergeht. Das scheint ja eine ganz rätselhafte Geschichte zu sein, wo auch keiner sich wirklich traut, eine Prognose abzugeben. Und das wäre schon kacke. Das muss man einfach sagen, wenn der uns länger ausfällt, das wäre schon richtig blöd. Da haben wir einfach niemanden in der Hinterhand. Und das, da ist für mich ein Muss, dann auch jemanden zu holen, wenn man nicht weiß, ob der noch 6, 8 Wochen ausfällt.
Ja, also die Diagnose, es gibt keine Diagnose, die kommuniziert wurde. Man hört immer so und sieht, man sieht besorgte Mienen und sagt, wir können nicht absehen, wie lange es dauert. Und das kann alles heißen. Hüfte, es ist schwierig, heißt so möglicherweise keine OP, aber trotzdem auch eine konventionelle Therapie kann sehr lange dauern. Ich bin kein Orthopäde, ich kann das nicht so sagen, kann nur weitergeben, was ich da gehört habe. Aber das sieht jetzt auch nicht so aus, als würde das in 1, 2 Wochen wieder okay sein. Und das ist natürlich großer Mist. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, es gibt ja schon so ein paar Spieler, die dann auch da kommen könnten. Also jetzt gut, Bialek hat heute gefehlt mit einem Sprunggelenksverletzung, die er sich vor einer Woche gegen Wien Wiesbaden zugezogen hat. Furukawa ist jetzt auch einer, von dem Kofeld ganz große Stücke hält. Der sagt, das ist eben so, es ist so der Spielertyp für Masaila, 1 gegen 1. Das ist einer, den kann man bringen, der akklimatisiert sich zunehmend. Ja, Lagmacher, Güler, weiß ich nicht. Bin ich persönlich jetzt, halte ich jetzt nicht für die Game Changer. Und dann halt, solche Spiele sind teuer. Ne? Also wenn du da jetzt irgendwie jemanden haben willst. Jakob, wen wirst du am ersten holen noch?
Also ich sag euch ehrlich, ich hab keine Ahnung. Vielleicht müssen wir mal überlegen, wenn es wirklich in Richtung geht, dass es längerfristige Ausfälle werden bei uns, dann müsste man mal überlegen, ob man mit einer Leihe arbeitet, sich vielleicht bei einigen Erst-Bundesliga-Vereinen bedient, die und bei Spielern, sage ich mal, die nicht zu Spielminuten kommen und vielleicht ein bisschen Spielminuten sammeln wollen. Ja, es ist aber halt dann auch wieder so, na, die wollen dann halt eine Spielzeit und kannst du das Ding gewähren, etc. pp. Das ist halt nicht so einfach. Ich kann mir vorstellen, dass als Vereinsführung bzw. als Sportdirektor Paul Förni es da jetzt auch nicht so einfach hat, weil man jetzt auch auf die Diagnosen der Ärzte warten muss und schauen muss, wie sich das alles entwickelt. Nicht so einfach. Allerdings muss man sich auch vor Augen führen, die Liga-Konkurrenten haben sich alle verstärkt. Die haben alle zugelegt auf dem Transfermarkt. Selbst ein Dynamo Dresden, die mitten im Abstiegs-, also die voll im Abstiegskampf sind, die haben sich 4 Leihspieler auf einmal geholt. Und ich glaube, die meisten waren davon von der ersten Liga, die eben, wie besagt, ihre Spielnot nicht sammeln konnten. Und der einzige Gegner, der sich eigentlich geschwächt hat, sehe ich in dem Fall Elversberg, die eben ihren Topscorer verloren haben mit Mutalik. Allerdings muss man schauen, dass man nicht irgendwie hinten runterfällt, wenn man eben 1, 2 Ausfälle hat, die man eben auf längere Sicht nicht kompensieren kann. Ich kann es euch nicht sagen. Es ist wirklich, ich bin froh, dass ich nicht in der Haut von Paul Förni stecke.
Gut, ja, es sind noch viele Fragen offen jetzt zu Beginn der Hinrunde. Wintertransferfenster ist noch offen bis zum 31., glaube ich. Also kann noch ein bisschen was passieren. Wir hoffen nicht in die Richtung Abgänge, aber bei Hornby und Lidberg ist jetzt im Moment nichts zu hören. Aber das kann alles natürlich auch sehr, sehr fix gehen, muss man einfach mal gucken. Aber auch was die Verstärkung angeht, können wir sehr gespannt sein und möglicherweise gibt es schon nächste Woche, wenn es zu Hause gegen Nürnberg geht, dann die nächsten News. Das werden wir sehen. Habt ihr beide noch irgendwas auf dem Zettel jetzt mit Blick auf Bochum-Spiel?
Nö. Ich wünsche mir nur ruhigere Spiele. Einfach mal so ein 1-0, 2-0, mehr nicht.
Aber das ist doch, wir haben doch nach dem Dresden-Spiel, das haben wir 2 zu 0 gewonnen. Da haben wir gedacht, oh, war irgendwie langweilig. Nach Freiburg haben wir gedacht, oh, die hätten doch mehr riskieren müssen. Jetzt haben wir heute ein 3 zu 3 gehabt, wo es hin und her wogte und was das eigentlich richtig geil war. Jetzt wünschen wir uns wieder ein ruhigeres Spiel. Ich weiß nicht. Eigentlich war das doch heute, also für mich persönlich, ich fand, das war ein geiles Spiel heute. Und ja, mit dem 1 zu, 3 zu 3, mit der Punkteteilung können beide Teams leben und hören. Ja, bin ich damit zufrieden. Noch nicht zufrieden bin ich damit, wie weit wir unterstützt werden von euch da draußen. Denn da ist wirklich noch Luft nach oben. Das können wir, glaube ich, alle auch hier eindeutig sagen. Wir machen uns da jetzt wirklich immer wieder viel Arbeit mit dem Lilienblock. Wir haben neue, jetzt auch Lizenzen, die wieder fällig werden. Aber es ist einfach auch so, dass da unglaublich viel Zeit drin steckt, die auch irgendwie gegenfinanziert werden muss. Und deswegen brauchen wir auch eine Unterstützung. Das Einfachste, was gar nichts kostet, ist, dass ihr uns abonniert, wenn ihr uns guckt und euch das gefällt. Aber ihr könnt auch uns unterstützen regelmäßig oder auch punktuell mit dem Super Thanks-Button. Je nachdem. Wir freuen uns über alles, was da von euch kommt. Wir haben auch schon einige Unterstützer, aber wie gesagt, es können immer noch mehr werden und wir machen das total gerne. Wir würden auch gerne noch mehr machen, das muss man auch sagen, aber das muss sich halt auch irgendwie refinanzieren. Deswegen unterstützt und bleibt dabei, damit wir auch weiter hier wachsen können und euch mit der Heiner-Stube unterhalten können. In diesem Sinne sage ich vielen Dank an Jakob und schönen Umzug noch. Und ja, dann wünsche ich euch noch eine gute Woche und wir hören uns wieder. Bis dahin, ciao.
Hat die Schussmöglichkeit, 16 Meter, Ball abgefüllt. Tor, Tor, Tor!